wunderbar, dass er den Weg weiß und wir ihn nicht wissen. Und da musste ich so an das Wort denken, was der Herr an Abraham geredet hat in Hebräer 11. Ihr kennt das Wort, Hebräer 11, da heißt es so schön: Durch Glauben leistete Abraham dem Rufe Folge, der ihn in ein Land ziehen ließ, das er zum Erbbesitz empfangen sollte. Er wanderte aus, ohne zu wissen, wohin.
Ja.
Ohne zu wissen, wohin. Aber Gott hat geredet zu ihm. Und er hat dem Herrn vertraut.
Amen.
Und der Herr hat ihn geführt und geleitet.
Ja.
Und dann heißt es, durch Glauben siedelte er sich als Beisasse in dem verheißenen Lande wie in der Fremde an und wohnte in Zelten samt Isaac und Jakob, den Miterben der gleichen Verheißung. Ist das nicht wunderbar? Er hat sich auf den Herrn verlassen. Nicht große Paläste auf Erden, in Zelten hat er gewohnt. Vielleicht hat er eine bessere Wohnung gehabt, wo er ausziehen sollte. Aber jetzt muss er in Zelten wohnen. Nun, aber er hat alles in Kauf genommen. So mag es auch mit uns sein. Wir nehmen alles in Kauf. Hauptsache, wir gehen dem Ruf und dem Folge des Herrn nach. Wenn wir auch den Weg nicht wissen, Abraham wusste ihn auch nicht, aber er hat den Herrn vertraut. Und so auch wir vertrauen dem Herrn. Wir wissen noch nicht, was morgen ist. Heute sind wir noch alle so schön beisammen. Wir wissen nicht, ob wir morgen früh noch so beisammen sein werden alle. Aber er weiß es wohl. Und das macht die Seele still und friedevoll. Ja. Es heißt noch ein wenig weiter, denn er wartete auf die Stadt, welche die festen Grundmauern hat, deren Erbauer und Werkmeister Gott ist. Oh, welch eine Gnade. Worauf warten wir? Warten wir auch nicht auf die Städte, die der Herr bereitet? Er hat doch zugesagt im Johannesevangelium: Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und seht einmal, schon Abraham hat gewartet. Ich denke, es wird eine große Freude und ein großer Jubel sein, wenn wir einmal uns alle dort treffen werden, an jenem Ort. Ja, wie wunderbar. Aber es heißt immer wieder durch Glauben. Der Glaube muss standhalten. Nicht der Anfang, sondern das Ende wird gekrönt. Und so sehen wir, hat dieser Mann und die mit ihm waren den Glauben gehalten. Und ich glaube ganz gewiss, er ist nicht enttäuscht geworden. Denn Jesus enttäuscht uns nie. Durch Glauben empfing ebenso auch Sarah die Kraft, trotz ihrer hohen Alters Mutter zu werden, weil sie den für zuverlässig ansah, der die Verheißung gegeben hatte. Ja, Lob und Dank. Wenn Gott etwas verheißen tut, er hat auch Verheißungen in unseren Tagen gegeben. Die sind in der Schrift vorhanden und sind noch viele, die sie noch erfüllen müssen. Auch an den Völkern, an den Sprachen, an den Nationen. Und er wird alles in Erfüllung bringen. Wir sind dankbar dafür. Daher sind auch von einem einzigen, und zwar einem bereits erstorbenen Manne, Nachkommen entsprossen, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Gestade des Meeres, den niemand zählen kann. Im Glauben sind diese alle gestorben. Ohne die Erfüllung der Verheißungen erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie diese gesehen und freudig begrüßt und bekannt, dass sie nur Fremdlinge und Gäste auf der Erde seien. Was sind wir, Brüder und Schwestern? Ebenfalls nur Fremdlinge und Gäste. Lob und Dank. Aber wir haben die freudige Zuversicht schon gehabt. Ist das nicht etwas Wunderbares? In jenen Tagen. Und der Gott hat sie nicht geändert. Er ist derselbe geblieben, er bleibt es bis in alle Ewigkeit. Und wir haben die Verheißung, auch dort zu sein. Ja, möge der treue Gott Gnade uns allen schenken, dass wir ausharren. Denn wer ein solches Bekenntnis ablegt, gibt dadurch zu erkennen, dass er ein Vaterland sucht. Hätten sie nun dabei an jenes Vaterland gedacht, aus dem sie ausgewandert waren, so hätten sie Zeit zur Rückkehr dahin gehabt. So aber tragen sie nach einem besseren Vaterland Verlangen. Und wir auch. Ja. Nämlich nach dem himmlischen. Ja. Daher schämt sich auch Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Er hat ihnen ja eine Stadt bereitet. Oh, wie wunderbar. Aber nicht nur für jene, sondern auch für uns. Und dafür sind wir froh und dankbar. Ehe wir nochmals beten, möchte ich noch aus der Offenbarung zum Gebet zwei Verse lesen, aus Offenbarung 14. Und hier schreibt Johannes und sagt im 14. Kapitel vom Vers 6, dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts, und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Lob und Dank. Wen sollen wir anbeten? Ebenfalls den. Es ist vom Himmel her gesagt worden. Und wir sind bereit zu folgen, was gesagt worden ist. Darum wollen wir den Herrn anbeten. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges und teures Wort. Herr, wenn Menschen auch nicht glauben können, aber du hast Menschen gehabt, die dir geglaubt haben. Und du hast auch Menschen in unseren Tagen, die dir glauben. Herr, erhalte uns in deinem Liebe, in deinem Glauben. Halt uns treu, treuer Heiland, halt uns treu. Denn einen Lauf haben wir zu gehen, manchen Kampf noch zu bestehen. Aber du hältst uns, Herr, und wir möchten uns an dich festhalten, uns an dir klammern, an dein teures und heiliges Wort, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, segne dein Volk, Herr. Segne alle, die gekommen sind. Segne auch, die nicht kommen konnten, Herr. Sei du nahe, Herr, deinem Volke in diesen Tagen, Herr. Herr, wir gedenken auch der Kranken, die dich dafür bitte empfohlen haben. Und bitte segne alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Schenk Gnade, Herr, überall an allen Orten, wo dein Wort gebracht wird, wo dein Evangelium gebracht wird, Herr. Ich bitte es in deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns. Singen gemeinsam Chorus Nummer 2. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ja, lobe den Herrn. Ja, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Er hilft und er rettet so gern. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ja, lobe den Herrn. Ja, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Er hilft und er rettet so gern. Bitte schön, Bruder Frank.
Danke. Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn wünsche uns Gottes Segen von Herzen. Ich hoffe, dass wir alle im Glauben schon dem Herrn dieses Wochenende hingelegt haben, dass er besonders segnen möge. Ist ja das letzte Wochenende in diesem Jahr. Die Zeit kommt und geht. Jeder Tag, jede Woche, jeder Monat ist schnell vorbei. Auch die Gnadenzeit geht ihrem Ende zu. Wir sehen es an allem, was geschieht und vor sich geht. Wir sind einfach dankbar, dass wir Gottes Wort als unseres Fußes Leuchte haben dürfen. Wenn wir in die Welt hineinschauen, könnte man Angst und Bange bekommen. Alles geht wirklich dem Ende zu. Keine Hoffnung mehr, außer in Gott. Es wäre einiges zu sagen, bekannt zu geben. Als erstes möchte ich alle Grüße abgeben aus ganz Afrika, aus Europa, von Brüdern Finnland, Dänemark, Bruder Wallström lässt immer grüßen, Bruder Graf lässt grüßen, Brüder aus Nairobi, Johannesburg, aus Kapstadt lassen grüßen, aus Libreville, aus Kinshasa, von überall lassen Brüder grüßen, sind mit uns im Herrn verbunden. Wir freuen uns über die Möglichkeit, die wir haben, das Wort des Herrn in alle Welt auszustrahlen, verbunden zu sein, auch durch Übertragung heute Abend. Wir grüßen alle weltweit, besonders meine Freunde in Chile. Ihr habt ja davon gehört, wie Gott gesegnet hat, geholfen hat. Für die heutige Zeit ein Wunder, wenn nach zwei Versammlungen 125 Personen biblisch getauft werden. Das ist Gott, der solches aus Gnaden wirkt. Und so der Herr will, werde ich am Donnerstag zurückkehren nach Chile und dann auch nach Peru, um das Wort des Herrn noch weiter zu bringen, Fragen zu beantworten und zu helfen. Es ist einfach so, dass wir zum Dienen da sind, einfach zum Dienen. Und so sind wir dankbar, dass wir die Möglichkeiten haben, das Wort des Herrn zu tragen. Ich möchte aber ganz ehrlich und aufrichtig sagen, wir freuen uns, dass unsere Freunde aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Polen, Freunde aus Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Holland, Belgien, von überall hier sind, um mit uns gemeinsam das Wort zu hören. Vielleicht auch, um der ganzen Welt zu zeigen, dass es noch Menschen gibt, die einen Hunger haben und dass sich Gottes Wort erfüllt, dass er selber einen Hunger senden wird. Nicht einen Hunger nach natürlichem Brot, sondern die Worte Gottes zu hören. Und das ist unser Anliegen an dieser Stätte, nichts anderes als Gott zu Wort kommen zu lassen und wirklich so zu glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Wie eben schon erwähnt, das letzte Wochenende in diesem Jahr und, so Gott will, das erste Wochenende im kommenden Jahr, Samstag, 1. und Sonntag, 2. Januar, so der Herr uns die Gnade schenkt. Dann haben wir Grüße abzugeben von den Geschwistern aus Jugoslawien und aus Rumänien in besonderer Weise. In Jugoslawien waren die Versammlungen nicht so groß, aber innig, mal 40, mal 50, mal 60, mal 70 Leute. Aber wir sind dankbar für jede Seele, für alle Brüder und alle Schwestern in allen Landen. In Rumänien war es anders. Da waren sicherlich 1500, 1600 in jeder der großen Versammlungen aus 12 Städten mit Bussen angereist, um das Wort des Herrn zu hören. Einfach schön, dass auch in Ländern, wo Armut und Not ist, dass trotzdem unsere Brüder von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben und gekommen sind. Es war eine schöne Zeit. Wir sind Gott auch dafür sehr dankbar. Dann möchte ich bekannt geben, und das auch von ganzem Herzen, dass, so der Herr verzieht, wir eine Israel-Reise planen von Montag, 2. Mai bis Freitag, 13. Mai. Und wir würden uns freuen, wenn eine ganze Anzahl mitkommen könnten, denn das ist der einzige Anteil, den wir dem Land, dem Volke Israel angedeihen lassen können, dass wir unseren Besuch dort machen. Viele Touristen sind nicht mehr bereit, dorthin zu gehen, aber wir sind ja in dem Sinn keine Touristen. Wir gehen in das Land der Bibel, und bis jetzt sind alle ohne Ausnahme gesegnet worden, die eine Reise mit uns gemacht haben. Dann sind Gebetsanliegen von einer Frau Wirz, die für ihren Sohn, der am kommenden Dienstag dem Haftrichter vorgeführt wird. Wir sollen beten, dass Gott Gnade schenkt und Nachsicht bei dem Richter sein wird. Er hat sich etwas zu Schulden kommen lassen. Auch andere Gebetsanliegen sind da. Brüder und Schwestern, sind wir ehrlich, erst wenn wir selber betroffen sind, spüren wir den eigentlichen Schmerz. Aber im Leibe des Herrn soll es dahin kommen, dass wir mit allen mitfühlen, dass die Not anderer unsere Not ist, und das, was anderen begegnet, dass wir es von Herzen mittragen. Noch eine Frage: Wer ist heute zum ersten Mal hier? Darf ich bitten, die Hand zu erheben? Haben wir jemand, der heute zum ersten Mal hier wäre? Ich sehe keinen, auch beim Aufsetzen der Brille nicht schön. Also, doch trotzdem, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen und Gottes Segen. Letzte Bekanntmachung: Wir haben einen Rundbrief geschrieben mit der Überschrift "Entscheidende Sonderausgabe". Eine Ausgabe, die zur Entscheidung führen soll, dass wir unseren Stand vor Gott einnehmen, uns wirklich auf die Seite Gottes stellen. Und wie wir schon im Einleitungswort gehört haben, dass wir glauben, wie Abraham geglaubt hat, und innerlich mitgehen mit dem, was Gott gegenwärtig tut. Ehrlich gesagt, wir können alle zurückschauen und von dem sprechen, was Gott getan hat. Wenn das aber, was Gott getan hat, uns nicht zu dem leitet, was Gott gegenwärtig tut, dann haben wir das Tun Gottes nicht verstanden. Man hätte in den Tagen Moses zurückschauen können und zurückschauen, doch dann brach eine neue Zeit an. Verheißungen erfüllten sich und der Herr führte sein Volk weiter. Und so müssen wir auch jetzt mitgehen und wissen, Gott nimmt seine Knechte, er nimmt seine Propheten, er bleibt aber mit seinem Volke, bis wir tatsächlich vom Glauben zum Schauen kommen. Was das Irdische, das Politische betrifft, wir haben es ja alle mitbekommen, Vereinigung von Religionen, Vereinigung auf höchster Ebene, und das hat ja schon die Verlautbarung im Vatikan fast vor einem Jahr bei der Jahreswende in alle Welt hinaus getönt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Weltregierung und die Welt- und Völkergemeinschaft unter einem Dach sein soll und auch sein wird. Wir werden uns heute damit nicht näher befassen, aber wir spüren, wir sehen, wie die Gemeinde des lebendigen Gottes mehr und mehr an den Rand gedrängt wird. Wir passen wirklich nirgends hin, in keine Amen. Glaubensrichtung, in keine Religion, wirklich nirgends, nur in das Reich Gottes. Und wie wir auch schon im Einleitungswort gehört haben, in Offenbarung 14 haben wir drei Botschaften. Die erste haben wir ja gehört, von Vers 6 und dann weiter in dem, was angekündigt, ja nicht nur angekündigt, sondern was vom Himmel her bekannt gegeben worden ist. Das ist auch sehr wichtig, dass wir diese Punkte, die in besonderer Weise angesprochen werden, dass wir sie aufmerksam hören und im Geiste aus Gnaden nachvollziehen können, mit der Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums ist doch direkt verbunden Offenbarung 14, Vers 7. Er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts. Dann schließt sich sofort in Vers 8 an: Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen. Und schon schließt sich der dritte an, noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter Stimme rief: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen an seiner Stirn oder Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der unvermischt im Becher seines Zornes hergestellt ist. Wir werden nicht näher darauf eingehen, wir sehen aber, was Gott mit der Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums verbunden hat. Und wir erkennen in diesem Zusammenhang, wie wichtig der prophetische Dienst war, um all die Symbole, die in der Offenbarung geschrieben stehen. Wir haben hier vom Mahlzeichen, wir haben hier all die Symbole vom Tier, vom Bild, von allem. Und ich sage es euch, kein Mensch, kein Prediger, kein Evangelist hätte uns sagen können, was die Bedeutung all dieser Beschreibungen und Symbole ist. Es bedurfte eines Propheten und eines prophetischen Dienstes, um uns in diesem prophetischen Zeitalter das alles, worauf es jetzt wirklich ankommt, denn die ganze Welt liegt im Argen, um uns das, worauf es wirklich ankommt, zu offenbaren, damit wir unsere Entscheidung vor Toresschluss treffen können und uns auf die Seite Gottes aus Gnaden stellen dürfen. Das hat Gott in seinem ewigen Ratschluss so gewollt, dass nicht Menschen ihre Meinungen äußern. Das haben sie lang genug getan. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo Menschen Meinungen uns nichts mehr zu sagen haben, sondern Gottes heiliges geoffenbartes Wort. Wir, die wir aus Gnaden die Botschaft erkannt haben und wissen, dass die Dinge, die hier geschrieben stehen, ja in unserer Zeit Realität werden. 2000 Jahre sind vergangen und wir haben das große Vorrecht, jetzt zu leben. Und jetzt die Offenbarung dessen, was tatsächlich für die ganze Zeit oder in der ganzen Zeit verborgen geblieben ist, zu bekommen und tatsächlich die Dinge, die vor sich gehen, auch biblisch einzuordnen. Ihr wisst, ich habe ja das Buch geschrieben, die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln. Wir brauchen hier nicht mehr auf den Text einzugehen. Ich wollte nur noch einmal hervorheben, wenn Gott einen prophetischen Dienst verheißen hat, erstens, dann war er nötig. Warum war er nötig? Weil das Wort zum Propheten kommt. Und das Wort kam zum Propheten, und ich habe es oft genug hier an dieser Stätte bekannt. Wir, auch ich, hätten all diese Dinge nicht gesehen, nicht gewusst, aber Gott hat sein Volk gnädig heimgesucht und hat uns wirklich in das Offenbarungszelt, in das Allerheiligste hineingenommen. Wie oft ist die Wolken- und Feuersäule herabgekommen und der Herr hat selbst geredet, wie in den Tagen Moses, und hat uns Weisung aus Gnaden geschenkt. Brüder und Schwestern, das sollte uns der Beweis sein, dass wir nicht nur berufen, sondern auserwählt worden sind. Denn hier ist der Punkt. Alle werden in den Irrtum verfallen. Alle. Nur die Namen derer nicht, die im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Das ist der große Unterschied. Wir sind dazu bestimmt worden, als Söhne und Töchter Gottes ewig bei Gott zu sein. Und wir erkennen den großen Unterschied zwischen Gemeinde oder Kirche, wie es heute gesagt wird, und der Gemeinde Jesu Christi, der Gemeinde der Erstgeborenen, der Gemeinde, die wirklich aus dem Wort Samen durch den Geist geboren wurde, um so an der göttlichen Natur teilzuhaben und das ewige Leben schon jetzt aus Gnaden empfangen zu haben. Brüder und Schwestern, den Vergleich, den wir ziehen können, den finden wir im Alten Testament. Ich habe mir eine Bibel mitgebracht, die ich neu lese. Aus Hesekiel 20 möchte ich ein paar Verse lesen, ehe wir in die Wortbetrachtung weiter übergehen. Hier haben wir das Volk Israel vor Augen. Und wir müssen dabei immer an uns und an die neutestamentliche Gemeinde denken. Hier haben wir den Vergleich in Hesekiel, dem 20. Kapitel von Vers 5. Sage zu ihnen, so hat Gott, der Herr, gesprochen. An dem Tage, als ich Israel erwählte, erhob ich meine Hand für die Angehörigen des Hauses Jakobs zum Schwur und gab mich ihnen im Lande Ägypten zu erkennen. Einmal, so haben wir gelesen, erhob der Herr seine Hand zum Schwur. Direkt danach, ich erhob meine Hand für sie zum Schwur und sprach, ich bin der Herr, euer Gott. An demselben Tage, höre gut zu, an demselben Tage erhob ich meine Hand und schwur ihnen, also zum dritten Mal, und schwur ihnen, dass ich sie aus dem Lande Ägypten in ein Land führen würde, das ich für sie ausersehen habe, das von Milch und Honig überfließt und die Krone unter allen Ländern sei. Das war die Entscheidung Gottes in Vers 8. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner von ihnen warf die Scheusale weg, auf die er bisher seine Augen gerichtet hatte. Und die ägyptischen Götzen ließen sie nicht fahren. Lesen wir Vers 12. Auch meine Sabbate gab ich ihnen, die ein Zeichen, wer damit zu 2. Mose 31 geht, kann feststellen, ein Zeichen zwischen Israel und Gott. Und die Sabbate gab ich ihnen, die ein Zeichen des Bundes zwischen mir und ihnen sein sollten, damit sie zur Erkenntnis kämen, dass ich, der Herr, es bin, der sie heiligt. Und dann in Vers 13, aber das Haus Israel war auch in der Wüste widerspenstig gegen mich. Vers 15, doch erhob ich meine Hand in der Wüste und schwur ihnen, dass ich sie nicht in das verheißene Land bringen würde. Ein Land, das von Milch und Honig überfließe und die Krone unter den Ländern sei. Vorher dreimal schwur Gott bei sich selber, ihnen das Land zu geben. Dann kam der wunderbare Auszug. Die Feuersäule war da. Gott hatte sich auf übernatürliche Weise in der Zeit der Herausführung kundgetan. Und dann kam die Prüfungszeit. Und in der Prüfungszeit kam die Not. Und die Prüfungen haben sie nicht bestanden. Brüder und Schwestern, wir schauen nicht herab auf das Volk Israel. Wir lernen nur eine Lektion, dass die größten Verheißungen, die Gott gibt, die er sogar mit einem Schwur beeidigt, dass sie zu glauben und im Glaubensgehorsam erreicht und Erfüllung finden. Abraham glaubte Gott. Und wir sind nicht Söhne und Töchter Moses, sondern Glaubenssöhne und Töchter Abrahams. Bei Mose war das Gesetz, bei Abraham der Glaube und die Verheißung. Und wir sehen, und lesen wir noch schnell, Vers 23 in Hesekiel 20, doch erhob ich meine Hand in der Wüste und schwur ihnen, dass ich sie unter die Heidenvölker zerstreuen und sie in die Länder versprengen würde. In einem einzigen Kapitel dreimal geschworen, sie in das Land, in das schönste und beste Land, in das Land, das die Krönung in der ganzen Schöpfung ist, hineinzubringen. Und dann in der Zeit der Prüfung in der Wüste spricht Gott, ich schwöre, dass sie nicht hineingehen sollen. Und das genügte nicht. Dann kommt ein dritter Schwur, dass er sie unter die Heidenvölker zerstreuen würde. Brüder und Schwestern, hier haben wir eine sehr, sehr große Lektion vor uns. Ich lese hier nur noch zwei Verse. Den einen, das ist Vers 27. Stellt euch vor, was hier geschrieben steht. Hesekiel 20, Vers 27. Darum, Menschensohn, rede zum Hause Israel und sage zu ihnen, so hat Gott, der Herr, gesprochen. Auch noch dadurch haben eure Väter mich beschimpft, dass sie mir die Treue gebrochen haben. Die Treue gebrochen war eine Beschimpfung Gottes, eine Verachtung Gottes. Denn Gott hatte gesprochen. Gott hatte einen Bund gemacht. Gott war bereit, sein Wort einzulösen. Gott war bereit, das, was er sagte, zu erfüllen. Und siehe da, sie haben ihn dadurch beschimpft, dass sie die Treue, den Bund gebrochen und so weiter. Und dann steht nochmal in Vers 35, und will euch in die Wüste inmitten der Völker bringen und dort ins Gericht mit euch gehen, von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, wie es uns zumute ist beim Hören und Lesen solcher Worte. Gott ist ein gnädiger Gott, aber nicht alle können machen, was sie wollen. Gott hat eine Ordnung. Er hatte die Ordnung mit Israel, hat sein Wort, sein Gesetz, Wegweisung, alles gegeben. Er wollte der Gott Israels sein, ist es auch bis zum heutigen Tage. Was nützt es aber, wenn das Volk Israel heute 613 Geh- und Verbote hat? Was nützt es, wenn sie bis zum heutigen Tage in der Irre gehen und die Decke Moses, ihres größten Propheten, noch über ihnen ist? Weil geschrieben steht, der Herr kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir haben es hier betrachtet, in Matthäus 21 erfüllte sich Zacharia 9, Vers 9, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, reitend auf dem Füllen eine Eselin. Und alle haben gejubelt, Hosianna gesungen. Und der Herr hat sagen müssen, besonders in der Parallelstelle Lukas 19, dass sie den Tag der gnädigen Heimsuchung nicht erkannt haben. Was nützen heute alle charismatischen Versammlungen? Was nützt aller frommer Betrieb, wenn Gott nicht zu seinem Recht in uns kommt? Und Brüder und Schwestern, wir halten uns nicht für besser als andere Menschen. Im Gegenteil, wer ehrlich mit sich selber ist, wird von anderen immer höher denken als von sich selber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so geht es mir. Es geht aber nicht darum, was wir von uns oder von anderen denken, sondern ob wir bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Ob wir bereit sind, in den Wegen Gottes zu wandeln, Korrektur anzunehmen. Wenn wir zum Beispiel das Evangelium verkündigen, wie auch schon hier an dieser Stätte vor kurzem im Vergleich gesagt, was nützt es den Leuten, wenn sie sich auf eine Bibelstelle berufen, meinetwegen Matthäus 28, 19, und nicht durch Offenbarung verstanden haben, worum es geht. Ich habe noch gestern einem Freund antworten müssen, ich kenne ihn nicht persönlich, der ausgerechnet hat, habe ich auch schon gesagt an dieser Stätte, dass die Wiederkunft Jesu Christi im Jahre 2132 sein wird. Und dann beschwert er sich in seinem Schreiben, ich habe ihm darauf natürlich geschrieben, und er beschwert sich, dass ich den Befehl des Herrn nicht befolge, sondern dass wir auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen, und meinte, das sei doch eine Irrlehre. Ich habe ihm auch höflich, aber mit Bibelstellen geantwortet. Glaubt es mir, es ist alles Gnade auf Offenbarung gegründet. Kein Mensch kann von selber darauf kommen, es werde ihm denn von Gott aus Gnaden geschenkt. Wenn wir dann in der Offenbarung lesen, wir haben schon gelesen, und wenn wir dann aus der Offenbarung zu Hebräer, dem 6. Kapitel gehen, Hebräer 6. Kapitel, hier hat der Herr ja auch noch einmal bei sich selber geschworen, um uns die Verheißungen, die er gab, deutlich vor Augen zu führen. Hebräer 6. Kapitel, 13. Vers, auch den haben wir schon einige Male an dieser Stätte betrachtet. Brüder und Schwestern, worum es jetzt geht, ist nicht nur dass wir die Weltlage richtig einordnen, das Politische, was immer vor sich geht, vereinigt mit Religion, Weltreligionen, wo die Herrschaft der Welt sich zusammenballt. Es geht hauptsächlich um unsere Zubereitung, nicht nur um die Herausrufung, sondern um unsere Zubereitung. Und wenn wir den Wert lehrmäßig, das mit Recht, immer wieder darauf gelegt haben und legen werden, dass die kleinste Abweichung vom Worte Gottes Machwerk Satans ist, dabei bleibt es. Das Wort Gottes duldet weder etwas hinzugefügt noch hinweggenommen zu werden, sondern muss im Original gelassen werden, so wie es geschrieben steht. Wenn wir dann in Galater 5, 9 und 10 lesen, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert, dann wissen wir doch, was damit gemeint ist. Alte Überlieferungen können nicht übernommen werden. Wir müssen ein neuer Teig durch und durch werden. In Lauterkeit und Wahrhaftigkeit in Jesus Christus, unserem Herrn. Dann haben wir die Beschreibung besonders im Petrusbrief, und daraus möchte ich einige Verse lesen aus dem Petrusbrief. Da haben wir die Beschreibung von der Wiederkunft Jesu Christi, beginnend schon mit 2. Petrus, dem ersten Kapitel, Vers 16, ja auch allbekannt, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten. Das ist bei uns aus Gnaden wahr geworden. Und kein Mensch darf kommen und uns etwas anderes sagen, vielleicht sogar, dass der Herr schon gekommen ist. Jetzt direkt zu 2. Petrus, dem 2. Kapitel. Und da haben wir darauf zu achten, hier steht geschrieben, 2. Petrus, 2. Kapitel, es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk aufgetreten, wie es unter euch auch falsche Lehre geben wird, welche verderbliche Irrlehren heimlich bei euch einführen werden, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Dadurch bringen sie jähes Verderben über sich. Sogar den Herrn, der sie erkauft hat, also nicht Außenstehende, sondern zur Gemeinde gehörende Menschen, die der Herr erkauft hat. Und wie Israel die Prüfungen zu bestehen hatte, so müssen auch wir die Prüfungen bestehen. Wir müssen die Lehre, die reine Lehre bewahren. Ich habe es am letzten Sonntag in Zürich gesagt. Die falschen Propheten können überall sein. Überall. Auf der ganzen Erde verteilt. Aber die falschen Lehrer, die sind immer in unserer Mitte. Sprechen wir es aus. So wahr wie Gott einen Propheten sandte und uns sein Wort offenbarte, so wahr gibt es Lehrer, die Lehren einführen, sich auf die Botschaft berufen und auf den Botschafter und jähes Verderben über sich bringen, weil sie über das Zeugnis der Heiligen Schrift hinausgehen und eigene Deutungen dem Volke bringen. Dann haben wir die Warnung in 2. Petrus, dem 2. Kapitel, in Vers 15, 2. Petrus 2, Vers 15, den geraden Weg haben sie verlassen und sind irregegangen. Lasst mich sagen, wer diesen geraden Weg verlässt, der geht irre. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Und um das ganz deutlich zu sagen, wer 2. Thessalonicher 2 aufmerksam liest, kommt zu dem Vers, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Denn wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Man muss Gottes Wort ernst nehmen. Es gibt keinen Spielraum. Man kann nicht sagen, der Bruder hat recht oder der Bruder. Gott hat recht. Amen. Und sein Wort hat recht. Uns geht es an diesem Wochenende aber hauptsächlich darum, was muss mit uns geschehen? Was gehört zur Wiedererstattung, dass alles in den ursprünglichen Stand nicht nur der Verkündigung nach, sondern in Realität, dass es wahr wird, dass alles so wird, wie es am Anfang war? Was muss geschehen, dass die Gemeinde wieder, und wenn es für eine kurze Zeit ist, für einen kurzen Abschnitt, Gott dem Herrn zur Verfügung steht, als ein Leib aus vielen Gliedern bestehend, aber ein Leib, der lebendig ist, der funktioniert, ein Leib, der dem Haupte unterordnet ist, mit dem Haupt verbunden ist, ein Leib untereinander verbunden, das eine Glied mit dem anderen, dass wirklich alles, was diese göttliche Einheit und Harmonie stört, von uns genommen werde und dass wir ein Herz und eine Seele werden. Nehmen wir ein paar Bibelstellen. Ihr alle kennt ja die Heilige Schrift. Wiedergeboren sind wir zu einer lebendigen Hoffnung durch das ewig bleibende Wort Gottes, das wir als Samen aufgenommen haben, und der Geist Gottes hat das neue Leben, das in dem Samen ist, hervorgebracht. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Aber die Wiedergeburt ist noch nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Noch nicht das, dass die Glieder zusammengeschmolzen werden, dass sie ein Leib werden, wie es ja im Propheten Hesekiel 37 auch sehr deutlich beschrieben wird, dass die einzelnen Glieder zusammengefügt werden und das Leben in den Leib hineinkommt. Die Gemeinde muss tatsächlich in den Stand der Urgemeinde hineingeführt werden. Doch hier ist der Punkt. Wenn wir mit dem, was bis jetzt geschah, zufrieden sind, wird Gott nicht mehr tun können. Gott muss ein Verlangen in uns hineinlegen, dass wir rufen, rufen, bis Gott antwortet und bis es geschieht. Der Gemeinde ist die Kraft verheißen worden, und die Kraft ist nicht in einem Menschen. Die Kraft aus der Höhe muss auf uns und in uns hineinkommen. Und das ist die Ausrüstung, die wir alle benötigen. Ich glaube aus Überzeugung, dass alle, die heute hier sind, aus Gnaden wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich glaube es aufgrund des Wortes Gottes, weil ihr den göttlichen Samen in euch aufgenommen habt. Und kein Mensch kann mir sagen, dass der Same nicht aufgeht. Der Same geht auf, der Same ist aufgegangen. Sonst wärt ihr heute gar nicht hier. Ihr wärt irgendwo anders. Ihr seid aber hier, wo das Wort der Stunde, das Wort Gottes, mit allen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, verkündigt wird. Wir haben besonders im Lukas-Evangelium die beiden Stellen, Lukas 21, Vers 36, allen sehr gut bekannt. Der Herr spricht dort von dem, was über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und dann bringt er die Sache auf den Punkt und sagt in Vers 36, seid also allezeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn hinzutreten. Das ist die Vollendung, auf die wir warten. Doch ehe die Vollendung kommt, wird die Gemeinde noch einen Dienst auszuführen haben. Wir hatten gestern Abend unter einer Handvoll Brüdern eine wunderbare Zeit, etwa 2 Stunden, Austausch und Gebet. Und ein junger Bruder, der wohl hier vorne sitzt, sagte, ich habe mit jemand gesprochen und gesagt oder geantwortet, wohin ich gehe, ja, Missionszentrum so und so. Und dann hat der Betreffende gesagt, ja, da bin ich schon oft vorbeigefahren, nämlich zum Einkaufszentrum. Hier Missionszentrum, da Einkaufszentrum, ja, da bin ich schon oft vorbeigefahren. Und wisst ihr, welch ein Gedanke mich dabei traf? Dass der Zeitpunkt kommen muss, wo die Leute da vorbeifahren und hierher kommen. Und hierher kommen. Um göttliche Speise aus Gnaden umsonst zu holen. Nicht nur zu sagen, ja, ja, das kenne ich, da bin ich oft vorbeigefahren. Der Zeitpunkt muss kommen, wo die Auserwählten auch in dieser Stadt und Umgebung nicht mehr vorbeifahren, sondern reinkommen, um das Wort des Herrn zu hören. Kommen wir zu dem, was unser Heiland uns verheißen hat, nämlich Lukas 24, das ist ja der Gemeinde mit auf den Weg gegeben worden. Und ich bitte euch alle, zu respektieren, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Lukas 24, Vers 47 und 48. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen hierfür. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibet hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Der Auftrag war da, dann kam die Wartezeit und dann folgte die Ausführung des Auftrages. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind Gott dankbar, dass die Botschaft, das Wort mit allen Verheißungen weltweit hinaus posaunt wird. Gott sei Dank dafür, dass all die offenen Türen und Möglichkeiten gegeben sind. Doch, wie schon erwähnt, es geht um die Gemeinde als Ganzes, die herausgerufen wurde und mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden muss. Und wir werden ein doppeltes Maß von dem nötig haben, was am Anfang war. Ein doppeltes Maß von dem, was am Anfang war. Wir werden die Aufmerksamkeit der Menschheit nicht auf uns und auf den Herrn lenken können, aber Gott wird es tun können. Er wird auf übernatürliche Weise wirken, damit die Menschheit, zumindest die Auserwählten, oder seid ihr damit einverstanden, dass wir den Himmel füllen, ohne dass noch Menschen hinzukommen werden? Also ich rechne damit, dass die Zahl noch nicht voll ist. Wäre sie voll, wäre der Herr schon gekommen. In dem Moment, wo die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, kommt der Herr wieder. Also, die Zahl ist noch nicht voll. Dann haben wir in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, ja ebenfalls die Verheißung unseres Herrn in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, Kraft aus der Höhe, die Kraft des Heiligen Geistes. Brüder und Schwestern, wir müssen uns vor Augen führen, was mit dem Erlöser geschah, um zu wissen, was mit den Erlösten geschieht. Lesen wir dazu aus Lukas, dem ersten Kapitel. Lukas, dem ersten Kapitel. Hier steht in Vers 34 und 35, Lukas 1, 34 und weiter, da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Da gab der Engel ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das von dir geboren werden soll, Sohn Gottes genannt werden. Hier steht beides geschrieben. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Das gehört einfach zusammen. Die Kraft Gottes, die Auswirkung der Kraft Gottes muss in der Gemeinde sichtbar werden. Dann haben wir in Apostelgeschichte, dem 10. Kapitel, die Beschreibung von unserem Herrn und dem Dienst, den er ausführte. Apostelgeschichte, 10. Kapitel, Vers 38, nämlich wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Apostelgeschichte, 2. Kapitel. Hier wird uns direkt gesagt, was zu Pfingsten geschah. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Und dann haben wir die Beschreibung direkt von Vers 17 in Apostelgeschichte 2. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Es bleibt bestehen, es geht nicht anders. Und hier ist der Punkt. Brüder und Schwestern, und dazu möchte ich eigentlich, dass ihr dem Herrn, wartet ein wenig, ein Amen zuruft. Wenn wir uns nur damit begnügen, die Gottheit biblisch darzulegen und zu glauben, wenn wir uns damit begnügen, nur die Taufe, die Wassertaufe biblisch zu verkündigen und biblisch zu vollziehen, dann fehlt noch etwas. Es muss Gott gelingen, auch die Geistestaufe biblisch einzuordnen, damit wir aus Gnaden eine biblische Geistestaufe erleben. Denn das ist das ewig gültige Evangelium. Da gibt's kein Drumherum. Und es sollte niemand denken, ja, ist das nicht die Pfingstbewegung? Ich spreche nicht von Pfingstbewegung, denn das sagen wir auch ganz ehrlich. In der Pfingstbewegung ist die Hauptrichtung in der Trinitätslehre und Trinitätstaufe geblieben. Sie haben in Zungen an Gott vorbeigeredet und haben sich durch den Geist Gottes nicht in alle Wahrheit führen lassen. Aber jetzt am Ende führt Gott wie am Anfang in alle Wahrheit hinein. Und ich sage es noch einmal, wenn wir die Apostelgeschichte, und das können wir ganz schnell tun, jetzt vergleichen, dann gehörte jedes Mal Wassertaufe und Geistestaufe zusammen. Es gehörte zusammen. Jetzt frage ich mich, was hat sich geändert? Es gehört auch heute zusammen. Es gehört wirklich zusammen und Gott muss es und wird es uns aus Gnaden schenken. In Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, haben wir in Vers 33 den Text, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, wie ihr selber seht und hört, hier ausgegossen. Wo immer eine Geistesausgießung stattfindet, da ist was zu sehen, da ist was zu hören, das über das Natürliche hinausgeht, übernatürliches Wirken Gottes setzt ein bei der Taufe mit Heiligem Geist. Und wir haben tatsächlich auch in dem gleichen Kapitel der Apostelgeschichte, Kapitel 2, direkt in einem Atemzug gesagt bekommen, Vers 38 und 39, beides. In 38 von der Taufe und direkt, und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung. Immer Verheißung. Es hat auch keinen Wert, nur von Verheißungen generell zu sprechen. Wenn ich die Verheißungen, mit denen Gott einen Anfang in uns macht, wenn diese Verheißung, die Hauptverheißung, die zum Gläubigwerden gehört, sich nicht erfüllt, wie sollen sich dann all die anderen Verheißungen erfüllen? Und gehen wir direkt zur Apostelgeschichte dem 8. Kapitel. Wir brauchen die Verse gar nicht alle zu lesen. Hier steht geschrieben, Apostelgeschichte, 8. Kapitel, Vers 15 und 16, 17. Diese beteten nach ihrer Ankunft für sie, dass sie mit Heiligem Geist, den Heiligen Geist empfangen möchten, denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Infolgedessen legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Im Urchristentum gehörte Glaube, Taufe, Geistestaufe zusammen. Genauso steht es in Apostelgeschichte, dem 10. Kapitel, Vers 47, Apostelgeschichte 10, Vers 47. Kann wohl jemand diesen Leuten, die den Heiligen Geist ebenso wie wir empfangen haben, das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden? Also, beides gehörte immer zusammen, so steht es auch im 11. Kapitel, im 15. Vers, Apostelgeschichte 11, Vers 15, während ich dann zu ihnen redete, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie auch auf uns im Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Man kann zu Apostelgeschichte 19 und weitergehen. Das ist das biblische Muster. Brüder und Schwestern, werte Freunde, hier und weltweit. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir vor Gottes Angesicht im Glauben treten müssen, treten dürfen und ihn darum bitten, erstens uns mit Kraft auszurüsten, mit Vollmacht auszurüsten, um den Dienst gebührend ausführen zu können und dann natürlich auch den Glauben zu schenken, dass alle Gaben und alle Dienste offenbar werden. Wir werden das sicherlich morgen in der Heiligen Schrift noch weiter lesen können, wie im Urchristentum alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft wurden und wie dann die einzelnen Dienste aus Gnaden stattfanden und gehandhabt wurden unter der Leitung des Heiligen Geistes. Fassen wir zusammen, worum es geht. Aus Gnaden hat Gott uns herausgerufen, aus aller Verwirrung herausgenommen, hat uns abgesondert, gereinigt und geläutert, hat uns aus Gnaden den Samen des Wortes in die Seele hineingelegt, war durch seinen Geist wirksam, um das Leben hervorzubringen. Und wir können mit Paulus getrost sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir sind also Gottes Kinder aus Gnaden geworden. Doch jetzt geht es noch darum, dass wir als Glieder des Leibes Jesu Christi so zusammengetauft werden, wie es ja in 1. Korinther, dem 13. Kapitel, besonders ja Kapitel 12 und dann 13, 14 beschrieben wird. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, so steht es im Epheserbrief. Also eine Gemeinde, die zum Anfang zurückgebracht wird, eine Gemeinde, durch die Gott sich verherrlichen kann, Eine Gemeinde, die ein lebendiger Tempel des lebendigen Gottes ist, dass der Herr wieder unter uns wohnen und wandeln kann und dass wir als sein Volk erwiesen werden, dass Gott den Unterschied zwischen denen, die ihm wirklich glauben und ihm nicht glauben, machen kann. Bis zu dem Punkt, dass die törichten Jungfrauen ausrufen werden, gebt uns von eurem Öl, dass eine solche Ausgießung des Geistes stattfindet, dass es andere sehen und andere hören. Das geht nicht um mich. Es geht tatsächlich darum, dass Gottes Wort bestätigt wird, als wahr bestätigt wird und dass wir nicht nur theoretisch sagen, wir sind herausgeführt worden mit mächtiger Hand und Gott hat große Wunder und Zeichen getan, das Wort und den Propheten bestätigt, wie es im Daniel geschrieben steht. Nach der Herausführung kommt die Prüfung, die Bewährung und dann muss mit Gottes Hilfe die Hereinführung in alle Verheißungen, in das Land der Verheißung geschehen. Und wir stehen tatsächlich ganz nahe davor. Ganz nahe davor. Dass wir das Wort des Bundes so glauben und dass Gott es so bestätigen kann, wie am Anfang. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Wir werden darum bitten, dass Gott es aus Gnaden geschehen lässt. Heute kann der Anfang sein. Wir sind durch das Blut des Lammes erkauft worden, sind Gottes Eigentum. Doch denkt daran, das Ende wird gekrönt. Vergesst Hesekiel 20 nie. Gott schwur dreimal, ich werde euch das Land geben, die Krone der Schöpfung, das schönste Land, das von Milch und Honig überfließt. Und Gott ist ein Bundesgott, hat den Bund geschlossen. Ist nicht das Blut an die Türpfosten gestrichen worden? Hat nicht Gott mit mächtiger Hand herausgeführt? Hat er nicht Manna genug gegeben? Hat er nicht Wasser aus dem Felsen fließen lassen? Hat Gott nicht für alles gesorgt? Und dann steht geschrieben, aber sie beschimpften mich. Sie beschimpften mich. Sie verachteten mich. Sie glaubten mir nicht. Sie haben den Bund gebrochen. Brüder und Schwestern, das soll sich mit uns und darf sich mit uns nicht wiederholen. Da geht immer das Wort, wer Ohren hat, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und heute will Gott uns darauf aufmerksam machen, dass der Glaubensgehorsam nötig ist. Der Glaubensgehorsam nötig ist, damit alle Verheißungen aus Gnaden ihre Erfüllung finden. Wer Psalm 95 liest, wird feststellen, Gott schwur in seinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Aber hier ist der Punkt. Im Alten Testament war ein altes Herz. Kein neuer Geist, kein neues Herz, kein neues Leben. Und deshalb hat Gott einen neuen Bund geschlossen in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Blut des neuen Bundes ist geflossen, damit in uns alles neu werden kann. Und nicht mehr unser Wille, sondern der Wille Gottes geschieht. Dass wir Gott nicht mehr beschimpfen durch eigene Wege, die wir gehen, durch eigenes Tun, ihn verlästern, sondern im Glaubensgehorsam in den Wegen Gottes wandeln, damit er wirklich mit uns sein kann. Ehrlich gesagt, Ich sehne mich danach, dass Gott sich in unserer Mitte offenbart. Er hat uns sein Wort geschenkt, seine Verheißungen, Ehrfurcht vor seinem Wort und lebendigen Glauben an das, was er verheißen hat. Sollte er den neuen Bund brechen? Das geht nicht. Das geht nicht. Nicht Gott hat den Bund gebrochen, das Volk hat den Bund mit Gott gebrochen und ist eigene Wege gegangen. Ich wiederhole, was nützen da der Jerusalemer Talmud, der babylonische Talmud, die Gemara, was nützen all die Beschreibungen, was nützen 613 G und Verbote, was nützt Sabbat, was nützt, wenn Gott sagen musste, ihr sollt nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Also Glauben und Gehorsam auf dem Wege Gottes, bis die letzte Verheißung ihre Erfüllung findet. Nur noch ganz kurz den Blick in die 2000 Jahre der neutestamentlichen Gemeinde. Der große Abfall, der Götzendienst, alles ist umgeändert worden. Nichts ist geblieben, wie es am Anfang war. Alles ist anders gedeutet und wird anders praktiziert, so dass von dem Ursprünglichen nichts mehr übrig geblieben ist. Und mir darf niemand böse sein, wenn ich sage, dass in der Kirche Roms nichts, aber auch gar nichts mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Keine Lehre und keine Praxis. Alle haben das Recht zu glauben, hoch in Ehren. Alle können glauben, wie sie glauben, was sie glauben, Moslems. Alle können glauben, was sie wollen. Aber Gottes Volk glaubt, wie die Schrift sagt. Amen. Gottes Volk glaubt, wie die Schrift sagt. Und nur wer so glaubt, wie die Schrift sagt, gibt Gott die Ehre. Er beschimpft ihn nicht, er lästert ihn nicht, sondern er ehrt Gott, indem wir so glauben, wie das Wort Gottes es sagt. Ich hoffe, dass wir uns dessen auch nicht schämen. Auch wenn wir von Menschen verachtet werden, als Sekte, als Mögliche, das macht gar nichts. Wichtig ist, dass wir Gottes Wort in unserem Herzen bewahren und bewegen und dass wir es glauben. Wie viele werden von heute an mehr darum beten, dass Gott den Zeitpunkt kommen lässt, wo wir wirklich mit der Kraft aus der Höhe, so wie im Urchristentum, mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden. Um das nur noch zu erwähnen, Bruder Brenhem hatte tatsächlich einen Dienst, wie er im Buche steht, göttliche Vollmacht. Und Bruder Brenhem sagte, das, was Gott durch den Gemeindeengel getan hat, wird durch die Gemeinde geschehen. Nicht mehr ein Mann, sondern die ganze Gemeinde wird einbezogen werden und Gott wird Gaben und Aufgaben aus Gnaden verteilen. Wir stehen vor dem größten Wirken Gottes, das die Erde gesehen hat. Ganz zum Schluss wird Gott Himmel und Erde bewegen. Und es steht geschrieben, der Himmel wird der Erde zu Willen sein. Das, was Gott im Himmel beschlossen hat und in seinem Worte gesagt, wird auf Erden geschehen. Es wird wahr werden, so gewiss Gott es gesagt hat. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf uns allen aus Gnaden ruhen und möge sein Wort auch heute Abend nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu er es gesagt hat. Seid guten Muts. Seid guten Muts. Nicht du, nicht ich, er. Er ist. Amen. der mit Geist und Feuer tauft. Auf ihn können wir uns verlassen. Er wird sein Wort bestätigen und tun, was er verheißen hat. Wir glauben und er handelt danach. Gelobt sei sein Name. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn danken. Gemeinsam danken für das, was er schon getan hat und noch weiterhin tun wird. Singen wir so, wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht mein Herr, nur du allein. Dein Blut, der spricht von Sündenreich und
einmal.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Frau, nur du allein, dein Blut, der spricht von Sünden rein, o Gott, des
aus der Höhe.
Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und bebe, und bleib nicht fern. Rausche und bebe, göttliches Feuer, falle herab. Du bist uns teuer, himmlischer Herr. Du bist uns teuer, himmlischer Herr.
Besondere Gebetsanliegen unter uns sind, die wir noch gemeinsam dem Herrn bringen können. Ist jemand in Not, sind besondere Anliegen da, ob für euch oder für andere. Wir werden einfach füreinander und miteinander beten und gemeinsam glauben und der Herr wird sein Wort bestätigen. Kranke werden gesund, Gebundene werden frei. Wer verloren ist, wird gerettet. Der Herr ist gegenwärtig. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Wir erheben alle unsere Stimmen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Auch wenn wir dem Leibe nach schwach sind, du bist stark, o Gott, und dein Wort ist ein Allmachtswort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für das Wirken deines Heiligen Geistes in unserer Mitte. Ach, geliebter Herr, rette, was verloren ist. Befreie, was gebunden ist. Heile, was krank ist. Und taufe, taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer. Bestätige dein Wort in unserer Mitte. Schenk die Wiedererstattung, dass alles in den rechten Stand zurückgebracht werde, denn so hast du es verheißen. Wir danken dir dafür und preisen deinen Namen. Geliebter Herr, wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Halleluja! 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 Preis sei Gott! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Halleluja! Rühme die Kraft des Blutes, des Wortes und des Geistes! Halleluja! 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 O Gott! O Gott! Halleluja! Segne auf der ganzen Erde, segne dein Volk weltweit. Tu etwas Neues, etwas Neues, etwas Gewaltiges durch dein Wort und die Kraft deines Blutes. Halleluja, 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 Preis, Ruhm und Anbetung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. O Herr, o Herr, Halleluja. Halleluja, Halleluja, o Glorie, Glorie deinem herrlichen Namen. Du bist in unserer Mitte, du bist gegenwärtig, du redest, du wirkst, du rettest, du heilst, du schenkst Offenbarung, schenkst Offenbarung. Halleluja, Halleluja, segne. Oh, segne. Halleluja. Gelobt sei dein Name, dein herrlicher Jesus-Name. Halleluja. 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 Oh Gott. Oh Gott. Dank sei dir. Dank sei dir. Dank sei dir. Geliebter Herr, du hast eine bluterkaufte Schar, Halleluja, die dein Wort aufgenommen hat, Halleluja, preis sei dir, preis sei dir, preis sei dir, geliebter Herr und Heiland, wir möchten erfüllt werden mit Heiligem Geist, mit Heiligem Geist, mit Heiligem Geist, mit der Kraft, mit der Kraft, mit der Kraft aus der Höhe, mit der Kraft Gottes, mit Auferstehungskraft. Halleluja! Lebendig machende Kraft. Halleluja! Halleluja! Oh Gott! Oh Gott! Habe du deinen Weg! Habe du deinen Weg! Halleluja! 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 Singen wir, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus.
Oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, nur allein. Ich habe gelebt, im Saum seines Kleides, und sein Blut ist durch mich nahe.
Halleluja, Halleluja, ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Das Träume Gottes an, das mich geliebt und für mich stand, am Morgen.
Hebt ruhig die Hände.
Das Träume Gottes an, das mich geliebt und für mich stand am Kreuz.
Halleluja. 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 Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich möchte nur noch sagen, dass alle, auch von außerhalb, den Rundbrief mitnehmen könnt, aber sagt es der Schwester Christa, damit wir ihn dann nicht noch einmal zusenden, nehmt ihn jetzt mit, heute oder morgen, und dann brauchen wir nicht mehr zuzusenden. Gott segne uns. Bitte schön, Bruder Russ.
Ich denke, wir sind alle gesegnet durch das Wort des Herrn. Und ich denke, wir sind wieder einen Schritt näher gekommen im Glauben und im Vertrauen zum Herrn. Möge er mit uns sein. All diese Worte, die uns gelesen wurden, sind deine Worte gewesen.
Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude. Oh, Amen.